Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Michael Denkinger, Professor Sebastian Baum und Privatdozent Dr. Heinrich Burkhardt zum Thema Polypharmazie in der Geriatrie und wie man davon wegkommt. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Klinisch Relevanten Podcast. Heute sind wir in einer illustren Viererrunde und ich begrüße erstmal in alphabetischer Reihenfolge Herrn Sebastian Baum, Herrn Heinrich Burkhardt und Herrn Michael Denkinger. Die Herren werden sich gleich selber auch nochmal kurz vorstellen. Wir möchten heute sprechen über ein Thema, in dem es gehen soll, einerseits um die Polypharmazie im Alter bei geriatrischen Patienten und dann einen gewissen Fokus aber auch legen auf das Deep Prescribing, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Werden wir gleich nochmal genauer erörtern, auch wie man sich dem Thema nähern kann. Es gibt sicherlich einen differenzierten Blick darauf zu werfen. Aber wie gesagt, zunächst würde ich einmal den Referenten und den Gästen das Wort geben und fange mal mit Herrn Baum an.
Ja, schönen guten Tag und danke für die Einladung, hier mit teilnehmen zu dürfen. Genau, mein Name ist Sebastian Baum, ich bin Apotheker, genauer Stationsapotheker, arbeite tatsächlich auch rein klinisch und nur auf Station und zwar dann im geriatrischen Bereich, habe lange auch in der Gerontopsychiatrie als Stationsapotheker gearbeitet und zusätzlich zur Geriatrie betreue ich jetzt noch Intensivstationen bei den Chirurgen, Unfallchirurgen bin ich noch an Bord und mache das jetzt seit 20 Jahren und habe sehr viele geriatrische Patienten und deren Polypharmazie begleitet und versucht ein bisschen denen zu helfen.
Super. Herr Burkhardt.
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Heinrich Burkhardt. Ich beschäftige mich auch seit über 20 Jahren mit Polypharmazie oder Pharmakotherapie bei älteren Menschen. Ich bin von Haus aus Internist und auch seit 15 Jahren Klinikdirektor hier in der Universitätsmedizin Mannheim. Das ist ein Großkrankenhaus, Maximalversorger, Universitätsklinik. Und ich bin einer der Autoren vom Forta-Konzept und habe mit dem Kollegen Wehling von der hiesigen Pharmakologie die Forta-Liste praktisch gegründet und erarbeitet.
Super. Und Herrn Denkinger haben wir auch noch an Bord.
Ja, Michael Denkinger, auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch auf Basis der Innenmedizin primär aber Geriater natürlich, ein bisschen Palliativmediziner. Habe hier eine Klinik mit Akutgeriatrie und Reha-Geriatrie. Mehr akut als Reha, leite zusätzlich noch ein Institut für geriatrische Forschung am Universitätsklinikum in Ulm. Und eines unserer Forschungsthemen ist unter anderem auch das Thema Medikamente. Im Speziellen haben wir viel zum Thema arterielle Hypertonie gemacht und auch so ein bisschen natürlich das Thema Deep Prescribing.
Das klingt nach einer hochspannenden Runde. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass Herr Denking und Herr Burkhardt in unterschiedlichen Funktionen als Herausgeber und Autor jetzt kürzlich ganz wesentlich an der Erstellung eines Lehrbuchs zur Geriatrie beteiligt waren, was im Kolama Verlag erschienen ist. Genauen Titel verlinken wir in die Shownotes. Und dann stürzen wir uns auch mal ins Thema. Wie gesagt, am Anfang vielleicht nochmal die Frage an Sie, Herr Baum, als Apotheker. Polypharmazie, was ist das eigentlich? Wie definiert sich das? Ist das überhaupt ein Problem im geriatrischen Klientel oder wie ist Ihr Blick darauf?
Ja, also die Polypharmazie, so eine richtig knallharte Definition gibt es jetzt nicht, die allgemein irgendwo niedergeschrieben ist. So, man spricht aber eigentlich von Polypharmazie, wenn ein Patient 5 oder mehr Medikamente oder Arzneistoffe zu sich nimmt oder angewendet werden, weil dort halt das Risiko halt für iatrogene Schädigungen halt dementsprechend steigt. Natürlich sind auch weniger Medikamente, können das durchaus schädlich sein und können auch Wechselwirkungen machen. Und tatsächlich tut es das auch. Da gibt es auch eigentlich genug Untersuchungen. Und ich denke mal, die Erfahrung der beiden Kollegen, die werden es bestätigen, je mehr Medikamente der kriegt, ne, also ich sag mal, so ein Rekordhalter bei uns in Münster sind schon so 28, 29 Wirkstoffe gleichzeitig angewendet, dass dort halt auch Nebenwirkungen zu sehen sind, unter denen der Patient dann leidet. Manchmal werden sie toleriert, manchmal werden sie dann halt mit weiteren Medikamenten behandelt. Das ist da gang und gäbe. Da gibt es auch genug Untersuchungen zu, dass die Patienten leiden. Auch bei uns, wir haben auch da Untersuchungen gemacht. So etwa zwischen 10 und 30% der Patienten auf der bei uns im Klinikum haben halt iatrogene Schädigungen, die man teilweise vermeiden kann, teilweise halt auch nicht.
Hatte ich das richtig verstanden, dass man auch so die Zahl der Wechselwirkungen ab einer Menge von 5 Medikamenten nicht mehr richtig nachvollziehen kann? Oder war das ein Denkfehler von mir?
Ich würde ja nie sagen, dass Ärzte Denkfehler hätten, aber ab 5 kann es passieren. Ab 10 muss ich sagen, aus Erfahrung, da ist eigentlich immer eine iatrogene Schädigung dran. Es muss nicht unbedingt eine Interaktion sein, aber ab 10 hat eigentlich ein Patient ziemlich sicher irgendwo eine iatrogene Schädigung oder ein Schaden, mit dem man leben muss, gegebenenfalls.
Wenn ich jetzt Herrn Burkhardt und Herrn Denker nochmal mit dazu hole, wie erleben Sie das denn in der klinischen Praxis? Wie viele Patienten haben jetzt explizit weniger als 5 Medikamente in ihrem Klientel? Gibt es überhaupt welche? Würde ich was ein bisschen provokant fragen.
Also es gibt tatsächlich welche, ja. Aber es sind praktisch schon die Ausnahmen, muss man sagen. Also in der Regel haben die Patienten, die wir im Krankenhaus akutstationär sehen, 5 und mehr Medikamente mit an Bord. Nur eine kleine Minderheit ist da vielleicht drunter. Und das sind dann Leute, die tatsächlich es geschafft haben, so alt zu werden und nur 1 oder 2 chronische Erkrankungen zu haben. Und halt auch die richtigen, die man vielleicht auch nur mit einer geringen Anzahl von Medikamenten behandelt. Ein großes Problem entsteht ja, dass sie haben eine Diagnose, zum Beispiel die Linksherzinsuffizienz, und zack, haben sie schon 4 Medikamente an Bord. Ja, also es gibt halt andere Diagnosen, bei denen kommen sie mit einer Medikation vielleicht hin. Für meine Studenten sage ich immer, ein gutes Beispiel für so eine Erkrankung, so eine gutartige Erkrankung, ist die Schilddrüsenunterfunktion. Sie haben nur eine Tablette und das ist eine Therapie, die auch sehr gutmütig ist, wenn man mal einen Fehler macht und so, wo nicht gleich was Schlimmes passiert. Und auf der anderen Seite haben sie halt Diagnosen, wo gleich auch in einem Frühstadium, das ist ja jetzt auch so bei der Linksherzinsuffizienz, dass wir da frühzeitig schon mit einem richtigen Cocktail reingehen. Und dann haben sie natürlich gleich 4 Tabletten dabei. Und wenn sie dann noch vielleicht eine Rhythmusstörung haben, machen sie eine Antikoagulation dazu, dann sind es 5.
Ja. Spielen die auf die sogenannten Fantastic Four an oder was?
Ganz genau. Ja, das finde ich auch immer ganz spannend. Also die Fantastic Four, ich fand es auch, man kann tatsächlich sagen, bisschen Fantastic Four, weil auf der anderen Seite sind diese 4 Kardialmedikamente relativ gutartig. Also die tun sich gegenseitig nichts. Man kann jetzt sagen, dass es jetzt ganz unproblematisch ist für alle Leute. Aber das ist ein Cocktail, der ist noch relativ gutartig. Wenn Sie auf der anderen Seite 4 Schmerzmittel nehmen würden parallel, dann hätten Sie viel, viel mehr Probleme. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, Fantastic Four. Ich würde sagen, das ist eine Polypharmazie, die im Prinzip recht gut verträglich ist. Trotzdem, weil ich an der Stelle, ich sehe es nicht so sehr mit den Interaktionen nur, sondern auch an der Stelle muss man natürlich sagen, es geht nicht nur um Interaktionen, es geht auch darum, kann der Patient das noch handeln, gerade der Ältere. Ja. Mhm. Und da hat er natürlich, dann haben wir auch so eine Schallmauer ab 5 aufwärts, dass wir halt wissen, da gibt es auch alte Untersuchungen dazu, dass halt dann auch Fehler passieren. Also wenn ich jetzt 5 verschiedene Wirkstoffe regelmäßig einnehmen muss, dann muss ich damit rechnen, dass in 2 Wochen auf jeden Fall ein Fehler passiert. Und jetzt kommt es halt drauf an, habe ich ein Medikament dabei, was das nicht toleriert, und das könnte zum Beispiel auch ein Blutdruckmittel sein, wo ich dann halt dann tatsächlich einen Blutdruckanstieg kriege, oder habe ich lauter Medikamente, wo das dann gut kompensiert werden kann. Mhm. Man muss ja mal beide Seiten sehen, Patienten und Medikationscocktail, und Fantastic Four ist für mich übertrieben. Das ist jetzt eine Polypharmazie, die eingeführt wurde, aber hier würde ich auch bei den älteren Leuten sagen, wenn wir 5 Sachen haben, brauchen wir eine zusätzliche Beratung und auch eine gewisse Absicherung, dass das dann auch in der Praxis funktioniert.
Ja, eine Frage an Herrn Denkinger. Erleben Sie das auch in Ihrer täglichen Arbeit, jetzt klinischen Arbeit, dass betagtere Patienten auf Sie zukommen und sagen, also ich komme mit den ganzen Pillen nicht mehr richtig zurecht, und kann man das irgendwie verschlanken, vereinfachen, oder ist das ein Tabuthema?
Ich glaube, ein echtes Tabuthema ist es vielleicht gar nicht, aber es wird einfach nicht ausreichend wahrgenommen, dass es ein Problem ist. Ich denke schon, was ihr gerade angesprochen habt, ist natürlich die Zahl der Medikamente und die Art der Medikamente spielt eine große Rolle. Aber bei den Medikamenten gibt es natürlich noch ganz, ganz viel anderes, nämlich wie sie eingenommen werden, zu welchem Zeitpunkt sie eingenommen werden, ob sie mit irgendwelchen Sachen eingenommen werden dürfen oder nicht. Und man da zum Beispiel aufpassen muss, dass es nur mit Wasser eingenommen wird. Und ich glaube, da wird es dann irgendwann kompliziert. Und das, was Herr Baum schon gesagt hat, wenn es dann 10 Medikamente sind, dann ist immer irgendeins dabei, das auch etwas komplexer einzunehmen ist. Ich sag mal, das Bisphosphonat, ne, mit dem 30 Minuten aufrecht zu sitzen, ist so ein großes Problem. Oder sie haben Schmelztabletten dabei, die einen Blister haben, den man gar nicht durchdrücken kann, sondern aufziehen muss. Und da denkt keiner dran, dass vielleicht der Patient es gar nie gemacht hat und da drückt und sagt, ich krieg's nicht auf, lasse ich es einfach weg. Mhm. Oder die Drück- und Drehflaschen und solche Themen spielen natürlich eine große Rolle dann. Und da sieht man schon wieder, wie komplex das ganze Thema ist. Also die Zahl ist das eine, die Art der Gefährlichkeit, hat Herr Burk hat gesagt, der Medikamente ist das andere. Und dann aber natürlich auch, wie die Einnahme funktioniert und ob sie überhaupt funktioniert. Und da fragen wir, glaube ich, sehr wenig nach.
Ja. Mir ist jetzt ein Beispiel noch aus meiner klinischen Praxis eingefallen. Da geht es um eine Diagnose, die Parkinson-Erkrankung, ne, wo es ja auch sehr, sehr kleinteilig werden kann mit der Medikation, also wo Patienten in späteren Stadien tatsächlich irgendwie einen Wecker im Handy haben und quasi nur noch sich an der nächsten Patientengabe orientieren und zusätzlich vielleicht noch ein Pflaster und auch noch eine Schmelztablette zur Nacht und so. Und es ist nur eine Diagnose, es ist im Wesentlichen ein Wirkstoff oder zielt zumindest auf einen Stoffwechselweg ab, ne, und alle anderen komorbiden Erkrankungen sind auch gar nicht berücksichtigt, ne, also da haben Sie schon recht.
Als Ergänzung dazu, man darf ja auch nicht unterschätzen, wie dann auch Mahlzeiten dann anzuwenden sind. Das Parkinson-Patient ist ja eigentlich so der Klassiker, der muss ja dann auch alles getrennt von den Mahlzeiten einnehmen, was passiert, wenn er eine Dysphagie hat, und dann passt das vielleicht mit den Abständen nicht, dann wird da vielleicht eine Sondenkost appliziert, ne? Und eigentlich ist eine gute Medikation, hilft ja auch, dass die Dysphagie sich wieder verbessert, ne? Dann müssen aber die Abstände mit den Mahlzeiten eingehalten werden und das funktioniert ja alles nicht. Nur bei 7, 8 Einnahmezeitpunkten, wie will man dann so einen Patienten dann auch adäquat ernähren, ne? Also das ist ja noch das nächste Kriterium, was ja auch eben schon angedeutet ist, ne? Die Einnahme von Medikamenten plus dann eigentlich noch eine adäquate Ernährung, die ja im Alter ja ganz häufig ja auch nicht gut funktioniert. Ne? Das darf man ja da nicht unterschätzen.
Genau, und ein Umgebungswechsel wie ein Krankenhausaufenthalt kann das System ja noch auf eine andere Weise durcheinander bringen. Dann hat der Patient auf einmal eine Magensonde, manche Medikamente darf man aber nicht geben, sozusagen. Also es ist ja offensichtlich ein sehr fragiles System, ne? Darauf haben wir uns, glaube ich, schon einigen können mit unheimlich vielen Variablen.
Ich wollte, da kommt dann noch die nächste Variable dazu. Man ist ja auf Dritte noch angewiesen, ne? Also Pflegepersonal, Angehörige, Pflegedienst, ne? Die das ja auch nochmal ihr eigenes Schema sozusagen oder ihre eigenen Probleme, was den Zeitdruck und das Zeitmanagement betrifft, die das ja ganz ja noch weiter erschweren, ne? Also diese Abhängigkeit kommt ja dann noch erschwerend dazu.
Ja, noch kurz ergänzend zum Thema Krankenhaus. Ich glaube, das ist sogar eins für solche Patienten mit Polypharmazie, ist das Krankenhaus einfach noch ein höheres Risiko als für Patienten mit weniger Medikamenten. Das hat natürlich auch, ich habe gerade nämlich ein ganz aktuelles Beispiel von gestern sozusagen, ein Patient mit einer hypophysen Vorderlappeninsuffizienz und natürlich einem klaren Defizit, unter anderem auch einem Diabetes insipidus, weil das kein Desmopressin eben über Tage nicht bekommen hat, hat einen total klaren Urin ausgeschieden jetzt über 6-7 Liter über die letzten Tage pro Tag, war kaum wirklich dann auch zu substituieren. Und das gibt halt eben solche Medikamente, die müssen wir einfach geben. Da geht es natürlich, wenn wir jetzt über Deprescribing reden, da geht es natürlich überhaupt nicht über Deprescribing, sondern da geht es darum, dass der Patient allein schon wegen dieser Erkrankung eben Hydrocortison, Desmopressin, andere Sachen einfach benötigt. Und dann gibt es jetzt die Medikamente, da müssen wir drüber nachdenken. Kann man sie absetzen? Wollen wir sie absetzen? Will der Patient, dass wir sie absetzen?
Genau, dann versuche ich es nochmal einmal wieder zurückzuholen. Also Deep Prescribing als Stichwort, was verbirgt sich dahinter? Das ist ja vielleicht vielen Kolleginnen und Kollegen gar nicht geläufig. Wie könnte man das übersetzen?
Ja, also ich habe mit diesem Begriff auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil er auch so ein bisschen an der Quantität hängen bleibt. Also dass man sagt, okay, wir machen alles, dass wir unter 5 gehen, dann sind wir safe. Und dazu vielleicht eine Anekdote. Ich war vor vielen Jahren auf einem großen Geriatriekongress. Da war da in Paris, der große internationale Geriatriekongress. Und da trat ein Kollege aus Israel auf, den kann man ja durchaus auch zitieren, Doron Garfinkel. Der sagte damals, War on Polypharmacia. Also alle zu viel Medikamente müssen alle abgesetzt werden. Und das fand ich sehr ambivalent. Auf der einen Seite total faszinierend, was er gemacht hat. Kill the Pills. Die machen bei den alten Menschen nur Probleme. Andererseits hatte ich auch ein totales Unbehagen. Und heute würde ich sagen, man muss es einfach individuell prüfen. Wo ist das Optimum der pharmakotherapeutischen Behandlung und wie kann ich das realisieren? Und man muss auch immer gucken, also eine qualitative Analyse und auch so ein bisschen eine Passung zu der Lebenssituation und der Lebensphase, Krankheitsphase des Patienten. Nehmen wir nochmal das Parkinson-Beispiel, was wir oft machen, auch im Krankenhaus, dass wir, wenn die Patienten älter werden und es Schwierigkeiten gibt mit diesen vielen Einnahmedosen, dass die 4-5 Einnahmezeiten am Tag haben, dass wir dann halt auf transdermale Systeme umswitchen und das würde ich dann auch als De-Prescribing. Und ich würde sogar De-Prescribing, also wir machen es einfacher für den Patienten und wir unterstützen ihn dadurch, wäre für mich sogar auch, dass wir sagen, okay, dann lass uns doch eine Duodenalsonde legen und eine Pumpe einsetzen. Das wäre jetzt mit Technik, es wäre jetzt praktisch technisch komplizierter, aber für den Patienten doch ein De-Prescribing, weil er jetzt mit seiner Schluckstörung aus dieser Malaise, er kann die Tabletten nicht richtig einnehmen, herauskommen. Und so gibt es viele ganz unterschiedliche Facetten, wo Sie also eine individuelle Situationsanalyse machen müssen, klinisch. Sie müssen den Patienten kennen, ihn beurteilen, was kann er leisten, wie kann er unterstützt werden, was kann das Umfeld leisten. Und Sie müssen die Medikamente auf den Prüfplan stellen. Wo haben wir schwierige Medikamente, wie beim Parkinson? Das Problem beim Parkinson ist, dass die Halbwertszeit von den Medikamenten halt super kurz ist. Ja, das ist das Gegenteil zu dem Schilddrüsenmedikament. Und das ist halt immer total schwierig, wenn die Halbwertszeit jetzt wirklich so niedrig ist, dass ich 4-5 Einnahmen am Tag brauche, um einen Wirkspiegel zu haben. Ja, also schau dann auch auf unterschiedlichen Ebenen, die klassische Pharmakokinetik, die Pharmakodynamik und die Umfeldfaktoren, um dann halt rauszufinden, was ist eigentlich die optimale Lösung für den Patienten. Und dann haben wir natürlich auch so Sachen, wir haben in dem Cocktail ja oft so Dinge drin, da sprechen wir auch zu wenig drüber, da ist die Show vorbei. Also wenn wir jetzt in diesem bisschen kardiologisch flapsigen Ding bleiben, nehmen Sie wieder die Fantastic Four, wir sind jetzt im letzten Lebensjahr von Patienten, da ist jetzt die Show der Fantastic Four vorbei, weil das prognostische Effekt jetzt einfach ablässt. Ja? Altersbezogene Sachen wie Demenz oder Gebrechlichkeit rücken in den Vordergrund und da gucke ich jetzt auch nicht mehr auf eine weitere Lebenserwartung, kardiale Ereignisse, das nimmt vielleicht einfach in der Bedeutung ab. Man muss es einfach wirklich sehen, ja, dass man halt diese unterschiedlichen Phasen hat. Und so würde ich halt heute die Prescribing eher sagen, eine Situationsanalyse, in welcher Phase sind wir, wie ist eigentlich das Behandlungsoptimum derzeit aufgestellt und da wieder reingehen. Also was Doron Garfinkel gemacht hat in Israel, war schon sehr bemerkenswert. Er hat sehr viele Medikamente abgesetzt. Er hat hauptsächlich Medikamente abgesetzt, die keine prognostische Bedeutung mehr haben. Die braucht er auch nicht. Und er hat auf jeden Fall immer die drin gelassen zur Symptomkontrolle. Und er ist eigentlich auch ein Palliativmediziner, kam also wirklich von der letzten Lebensphase her. Tue mich immer schwer, wenn wir sagen, so ganz kategorial nur 0 und 1. Wir müssen das so machen und so machen. Aber das ist wirklich ein Kontinuum und man muss immer wieder anpassen. Das wäre so mein Ding da drin.
Ja, also da teile ich Ihre Sicht, was Sie jetzt geschildert haben. Das wäre für mich auch fast ein palliativmedizinischer Ansatz, weil Sie auch das Wort Symptomkontrolle ja verwendet haben. Ja, wie passiert das vielleicht bei Ihnen, Herr Denkinger, in der Praxis, in der Klinik? Wird das immer am Einzelfall entschieden oder ja, gibt es so eine Art ja, Milestones, die der Patient erreicht, wenn man sagt, vielleicht auch die Pflegesituation ändert sich, jemand zieht in eine Pflegeeinrichtung um, man kann antizipieren, dass die Lebenserwartung begrenzt ist oder wie nähern Sie sich dem Problem tatsächlich in der Praxis?
Ja, das ist eine super gute Frage mit dem Milestone. Ich glaube, was Herr Burkhardt ja auch schon gesagt hatte, ist, das End of Life muss man so ein bisschen trennen, weil da viele Dinge vielleicht ganz einfach nicht mehr indiziert sind. Man darf das eben nicht komplett weglassen. Ich glaube, wir haben da die wesentliche Aufgabe der Symptomkontrolle und das sollte dann im Vordergrund sein bei den Patienten. Ich möchte eine schöne oder interessante Studie von Herrn Bogarts aus den Niederlanden berichten, die aber im Augenblick immer noch nicht publiziert ist, was mich noch ein bisschen beunruhigt. Aber was ich sagen kann, ist, dass die versucht haben, in Pflegeheimen, ist auch als Abstract verfügbar, im Pflegeheim Hypertonie-Medikamente zu reduzieren und haben die Studie dann frühzeitig abgebrochen, weil die Patienten einfach mehr Schlaganfälle gehabt hatten in der Währunggruppe, also in der Absetzgruppe. Selbst bei Leuten, die also ich sag mal, gebrechlich sind, sind dann Effekte aufgetreten, die man vielleicht eben dann doch nicht möchte. Weil wenn jemand in einem Pflegeheim auch noch selbstständig auf Toilette gehen kann, dann ist vielleicht auch der zweite Schlaganfall oder sowas nicht das, was der Patient in irgendeiner Weise für seine Quality of Life möchte. Und deswegen muss man da auch sehr vorsichtig sein und ich glaube, sehr symptomorientiert vorgehen und auch immer wieder die Evidenz anpassen. Und ich finde es sehr interessant. Es gibt eigentlich einen Grund, wenn man diese großen Deep-Prescribing-Studien anguckt und in der Hinsicht gehen wir dann auch in der Klinik vor, sind viele Medikamente, die man leicht deprescriben kann, natürlich so Sachen wie Neuroleptika, die oft zur Schlafmedikation oder zur Beruhigung nach Delir, nach bestimmten Akutereignissen eingesetzt wurden. Ganz vorne mit dabei, auch in dieser MedSafer-Studie, einer so einer systemischen Deprescribing-Studie, waren das die hauptsächlich abgesetzten Medikamente, dann zusätzlich noch zu Medikamenten, die gegen Obstipation, also Laxantien, wurden auch mehr abgesetzt, aber es sind echt im Grunde wenige immer. Benzodiazepine sind da mit dabei und wenn man da so ein bisschen eine Übersicht haben möchte, was denn eigentlich überhaupt Medikamente sind, die man häufig absetzt, dann macht das meiner Ansicht nach Sinn, in diesem Primary Health Tasmania mal zu gucken. Das kann man ganz einfach googeln, Primary Health Tasmania. Die haben wunderbare Deep Prescribing Guidelines und haben das dann, ich lese einfach mal vor, ich habe es mir gerade mal aufgemacht, Allopurinol, Anticholinergika, Antikoagulantien, so Sachen sind da drin, wo man sagt, okay, da kann man vielleicht überhaupt über Deep Prescribing nachdenken. Cholinesterase-Inhibitoren sind aber auch mit drin. Ne? Das ist ja ein Thema, Demenz behandeln, ja, nein, was gibt es da für Neuigkeiten? Statine. Jetzt eine neue Studie, die vielleicht eher sagt, vielleicht sollte man auch in der Primärprävention nicht zu früh deprescriben. Also ich glaube, das muss immer angepasst werden. Wir müssen da dabei sein. Aber so Sachen wie Neuroleptika, Benzodiazepine, Protonenpumpeninhibitoren, damit fingen, glaube ich, diese ganzen Deprescribing-Guidelines überhaupt erst an. Das waren in allen immer die ersten Sachen. So Dinge sind klar, die gehören da ganz vorne mit dazu.
Mhm. Herr Baum, Sie haben ja schon gesagt, Sie unterstützen klinische Kollegen, wie gesagt, machen ja so eine Apothekenvisite, sage ich ein bisschen flapsig. Spielt das Thema Deep Prescribing da dann auch eine Rolle? Also streichen Sie auch was zusammen?
Also ich persönlich streiche ja jetzt nichts zusammen, sondern gebe halt Denkanstöße, was zu reduzieren, weil letztendlich eigentlich wir bei uns in der Abteilung eigentlich schon immer die Marschroute haben, von der hohen Medikamentenanzahl herunterzukommen. Es ist ja relativ einfach, weil das Verlegungskrankenhaus ja meistens hier den ganzen Wust an Medikamenten aufgetürmt hat. Aber eigentlich allen bewusst ist und vor allem auch die Patienten, es gibt zwar auch Ausnahmen, aber die meisten Patienten auch gar nicht diesen ganzen Wust essen wollen. Ne? Mhm. Es ist für die eine zweite oder dritte oder vierte Mahlzeit. Appetitlosigkeit oder solches ja auch da eine Rolle spielt, ne? Durch die Medikamenteneinnahme. Versuchen wir das schon zu reduzieren. Ist das eine und vor allen Dingen das, was gegeben wird, dass das polypharmazeutisch, dass man also relativ sicher wird, dass es halt nicht zu Komplikationen führt. Also ne, gerade wenn halt auch neuere Sachen, Substanzen reinkommen, also wir versuchen halt renal eliminierte Substanzen zu vermeiden, wir versuchen Enzymsubstrate zu vermeiden, um halt die Polypharmazie, die wir zwangsläufig ja trotzdem machen müssen, sicherer zu gestalten. Also etwas inerter, sag ich jetzt mal, gegen Fremdstörer.
Was wäre dann so eine Idealvorstellung von so einem Entscheidungsprozess? Ist das in der idealen Welt vielleicht sogar ein Trialog zwischen klinisch tätigem Arzt, Apotheker und Patient? Oder kann man da, es klang ja schon an, sich auch auf bestimmte Algorithmen, Softwareprogramme verlassen? Was wäre so Ihre Meinung oder Ihre Empfehlung?
Ja, also softwarebasiert, da wird es schon ein bisschen schwieriger, weil da muss der Kliniker dran, weil ich muss den Patienten ja sehen, was zum Beispiel seine Prognose ist. Ne? Also man kann ja auch, der alte Patient ist ja nicht, das ist ja kein, damit kann ich ja nichts anfangen. Wenn er sagt, kommt ein alter Patient mit 85, ne? Das kann jemand sein, der noch USA-Präsident sein will oder vielleicht noch ist zu den Zeitungen. Das kann aber auch einer sein, der in den letzten Zügen liegt. Ne? Das heißt, ich brauche seinen funktionellen kognitiven Status. Ne? Da gibt es ja auch Schemata, ne? Wie geriatrisch ist der Patient. Und das wäre schon, ist das eigentlich für mich das ausschlaggebende Kriterium, erstmal zu überlegen, ob und welche Medikationen da dann vielleicht noch Sinn machen, ne? Bevor man dann anfängt. Ne, und das Zweite ist natürlich, ja, die Menge reduzieren macht immer Sinn und vor allen Dingen halt diese Red Flag Medikamente, also so, ne, dass man die zumindest sieht oder versucht auch zu vermeiden, also so typische ZYP-Inhibitoren, dass man da sofort weiß, okay, das macht vielleicht weniger Sinn und die so anfällig für Komplikationen sind, NSAR oder sowas, ja, ne, die sind ja nicht grundsätzlich tabu bei alten Patienten. Ne? Für 2-3 Tage sind sicherlich ist auch ein Ibuprofen vertretbar anzuwenden, egal fast wie schlecht es dem geht. Aber es ist halt keine Dauertherapie. Ne? Und auch die Dauertherapie Metamizol ist ja auch jetzt nichts, was man sagt, okay, das kann ich freigeben, das ist immer gut für jeden Patienten. Das stimmt ja so auch nicht. Also das ist sehr diffizil. Und ich weiß nicht, ob eine Software das gut hinkriegt. Oder Herr Denkinger, würden Sie sich auf eine Software verlassen?
Nein, weil ich auch weiß, dass diese Senator Trial Studie das ja auch schon versucht hat, ne, in Operam diese Software zu validieren. Die haben aber eine unglaublich geringen Uptake nachher gehabt. Ne? Das war die Empfehlung, die wurden nur zu, glaube ich, 15-20% umgesetzt und damit kann man natürlich auch schlecht so eine Studie machen. Das sind komplexe Interventionen. Das ist schwierig. Ich denke, man kann die Software nutzen, indem man zum Beispiel, nehmen wir nochmal die Vorteilliste, die Medikamente entsprechend markiert und sagt, das ist ein D-Medikament, denkt doch mal drüber nach, ist das das Richtige für den Patienten oder das ist ein A-Medikament, das ist eigentlich ideal. Ich denke da, das De-Prescribing funktioniert da sogar leichter als dann das Prescribing, weil eigentlich, wenn man A-Medikamente bei bestehender Indikation identifiziert, müsste man die ja auch wieder ansetzen. Ja. Also so Listen, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, die sind ja auch nicht immer geeignet zum Absetzen, so wird es bei den Medikamentenprogrammen oder der Software genauso sein, die dann irgendwie Teil von so einem Clinical Decision System sind, so einem CDSS. Mhm. Also da haben wir, glaube ich, noch long way to go. Ich glaube, den Arzt und den Apotheker zusammen mit dem Patienten zu bringen, ist immer noch die beste Sache.
Ja. Können Sie das Konzept hinter der Vorteilliste nochmal einmal erläutern? Ich glaube, das ist jetzt nicht jedem geläufig, der so zuhört.
Eigentlich möchtest du das machen vielleicht.
Ja, ja. So, Vorteil ist natürlich eine Erfindung von Martin Wehling hier aus Mannheim. Wir haben das so A to D, also A, B, C, D. Das heißt, A sind die Medikamente, die man auch einsetzen würde bei Älteren, die dort also eine gute Wirksamkeit haben und wenig Probleme. Und D sind die klassischen Gangster, haben wir immer dazu gesagt. Das heißt, sind Medikamente, die sehr viele Nebenwirkungen haben, interaktionsträchtig, wo es auch vielleicht bessere Alternativen dazu gibt, ja. Also ein A-Medikament wäre natürlich auch Acetylsalicylsäure zur kardiovaskulären Prophylaxe. Ne? Das wäre ein klassisches A-Medikament. Und ein klassisches D-Medikament ist ein trizyklisches Antidepressivum, wo wir heute modernere Medikamente haben, die einfach die anticholinerge Nebenwirkung nicht haben und auch nicht die kardialen Nebenwirkungen. Also das wäre auch sowas. Die haben auch problematische Situationen, dass wir zum Beispiel bei der Schmerztherapie eigentlich nur Medikamente haben, die auf C oder D gereitet werden, also die A sehr viele unerwünschte Wirkungen machen, hohe Prozentzahlen, die auch interaktionsfreudig sind, die auch problematische Wirkungen machen, gerade bei älteren Menschen, erhöhte Blutungsgefahr sowieso. Und da haben wir dann halt ein Problem. Also das sollte, wie ähnlich wie in der Schwangerschaft oder Stillzeit A bis D, Medikamente, die gut geeignet sind und Medikamente, bei denen man die Indikation jedes Mal kritisch prüfen müssen, hinterfragen. Also ich mache das auch so in der Praxis bei Visite, wenn ich ein D-Medikament identifiziere, dann brauche ich auch eine ganz klare Indikation dafür. Besondere Indikation, es kann mal Fälle geben, wo wir das einsetzen. Klar, machen wir auch. Aber es sollte dem Anwendern, den Ärzten, eine flächendeckende Orientierung geben. Vorher hatten wir Listen, die sogenannten Problemlisten oder die PIMS, also die ganz ungeeignet sind für Ältere. Da hatten wir dann immer vielleicht so 50, 60 Medikamente drin. Also da haben wir natürlich die Gangster. Das war praktisch wie der Steckbrief für die Gangster. Und wir wollten aber praktisch, wenn es geht, ein ganzes Spektrum von medikamentöser Therapie abdecken, sodass also der User, der Anwender, der Verordner sich orientieren kann und die Medikamente diesbezüglich einordnen kann. Ja, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, damit auch im stationären Kontext. Und da war auch nochmal die Frage Computerprogramme. Also das bieten wir auch. Das gibt's auch als App. Das Vorteil kann man als App runterladen. Computerprogramme würde ich sehen oder Unterstützung auch durch KI, wenn man eine elektronische Verordnungsbasis hat in der Praxis oder auch stationär. Ja, das kann super helfen bei möglichen Wechselwirkungen. Ja, also das wäre so für mich das totale Potenzial, aber darin auch wieder die Gefahr, und das habe ich auch in der Praxis schon erlebt. Gefahr ist natürlich Overalerting. Sie verordnen 6-7 Medikamente und pauselos poppt hier die Red Flag auf, Achtung, Interaktion, dann schauen Sie irgendwann gar nicht mehr drauf. Und gute Erfahrung hatten wir mit Boards, wo wir praktisch auf Station geguckt haben, also Patienten nochmal rauspickeln und mit pharmakologischer Expertise nochmal die Medikamente durchsprechen, nochmal die Situation des Patienten durchsprechen, kann er das umsetzen. Und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Haben wir viele Punkte gefunden, wo wir praktisch Medikation optimieren konnten. Und wir haben das gemacht im Rahmen von der Evaluation der Vorteilliste im stationären Kontext, die sogenannte Valforta-Studie. Und das war eigentlich sehr erfolgreich und etwas, was wir auch immer weiter machen. Also ob über Liaison-Visite oder über Medikationsboards. Ich glaube, das ist der Weg. Man braucht doch das direkte Gespräch. Das ist auch so eine Limitation von KI oder computerunterstützten Sachen. Wenn Sie da, Sie kriegen einfach leicht ein Over-Alerting rein. Sie gucken vielleicht auf die Redflex gar nicht mehr so genau, weil so viele Punkte auf dem Bildschirm sind. Ja, das muss man ernst nehmen. Also besser ist es wirklich nochmal einen Fall exemplarisch rauszunehmen und durchzusprechen. Und das hat auch eine gewisse Reichweite wieder für andere Fälle. Also wenn Sie immer wieder besprechen, okay, warum haben wir das Neuroleptikum da bei dem demenzkranken Patienten? Ist er wirklich auffällig? Braucht er Sedativum? Können wir es nicht bei Bedarf deeskalieren? Muss er das regelhaft haben? Und dann machen Sie das Wort die Woche 2, 3, 4 Mal und dann spielt sich das in der Praxis ein, dass man automatisch da drauf guckt. Aber so ganz ohne den Personenbezug der Verordner sehe ich schwierig. Also ich halte viel von diesen Board-Lösungen. Wir haben das auch gut gesehen in der Onkologie oder in der Schmerztherapie. Warum sollten wir das nicht nutzen bei komplexen Pharmakotherapien? Auch ruhig interdisziplinär, auch eine Sache, die wir in Deutschland nicht so gut machen können, weil wir einfach die Pharmazeuten nicht so gut eingebunden haben oder da ist also viel Luft nach oben in meinen Augen. Mhm. Trifft natürlich auch die ambulanten Verordner, dass man einfach nicht diese Zeit Schienen hat, wo man mal einen schwierigen Fall exemplarisch besprechen kann, also mit dem Apotheker. Das wäre meine Erfahrung dazu.
Also ich glaube, wir konnten schon mal rausstellen, dass sowohl Polypharmazie als auch das Absetzen von Medikation diffizil ist und individuell auf den Patienten bzw. seine Lebensphase angepasst werden muss. Es gibt keine Schema-F-Lösung. Es gibt so Hilfsinstrumente wie die Vorteilliste, wo man sich so ein bisschen an der Notwendigkeit der einzelnen Medikation orientieren kann. Aber mir fehlt so ein bisschen noch das Gefühl, wie das dann praktisch abläuft, wie auch so der Dialog mit dem Patienten ist. Lassen sich die Leute darauf ein? Ist das vielleicht auch, ist das ein nachhaltiger Prozess? Ist das so ein, vom Hausarzt wird dann alles wieder angesetzt oder so? Gibt es dazu irgendwelche Erfahrungen oder vielleicht Befunde, wissenschaftliche Daten, wenn man sich in der Klinik viele Gedanken macht und das wirklich auf das Notwendige reduziert und dann kommt ein ambulanter Weiterbehandler und verordnet die Rezepte wie vorher?
Ja, vielleicht noch ein wichtiger Punkt dabei in meiner Erfahrung ist, dass Sie, haben wir jetzt über Medikamente gesprochen, müssen auch nochmal vielleicht über Patienten sprechen. Also es ist ja nicht so, dass Sie heute fit sind, ja, und morgen sind Sie frail, gebrechlich, ja. Das ist ein super, super, super langsamer Prozess. Und der Patient selber, der davon betroffen ist, der nimmt das gar nicht so wahr. Auch sein Umfeld nimmt es nicht so wahr. Und wir haben oft so Situationen, wo dann plötzlich heißt, ah ja, klar, das geht ja gar nicht mehr. Wieso haben wir das jetzt erst heute gesehen, dass die Mutter ja ganz schlecht mit den Medikamenten umgeht? Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, wenn wir in diesen Prozess kommen der Alterung. Das ist so ab 70 plus, wo einfach viele Punkte schwieriger werden. Denken, Kognition, Gedächtnis, aber auch manuelles Handling, auch sich bewegen. Das Leben wird anstrengender, dass wir regelmäßig testen, sind die Leute noch fit genug? Mein Beispiel ist immer die Typ-2-Diabetiker, die super gut gelernt haben, mit der intensiven Insulintherapie zurechtzukommen. Sie haben sich selber Blutzucker gemessen, sie haben sich selber ihre Insulin gespritzt. Und ich hatte eine 75-jährige Patientin, die hat eine Makuladegeneration gekriegt, aber die wollte das nicht, oder das konnte sie nicht erkennen. Die hat natürlich die Spritze nicht mehr gesehen. Und die hat sich in eine schwerste Unterzuckerung gespritzt, ja. Dabei war schon völlig klar, dass es einfach nicht mehr im Selbstmanagement geht. Und das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, wie kann das passieren? Also nicht blame the patient. Man muss rechtzeitig Support geben und man muss sich klar machen, solche langsamen Veränderungen bedürfen des regelmäßigen Screenings. Also ich bin ein ganz großer Freund und propagiere das auch für die ambulante Medizin, dass man also ab 70 Jahren wirklich immer wieder guckt, wie ist die Funktionalität geht Selbstmanagement von komplexer Medikation noch? Wir fangen ja auch mit den Fantastic Four oder mit vielen Medikamenten ja nicht an mit 80 Jahren, sondern viel früher. Und dann geht es halt lange Zeit gut. Und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und das sehen wir oft im Krankenhaus, im Hospitalaufnahme kommt oft dadurch, dass irgendein System kollabiert. Und dann fragen wir uns, was ist das für ein System? Ja, dann sieht man, okay, das war super, super wackelig. Der Patient ist schlecht gelaufen. Er konnte sich schlecht konzentrieren. Er hat konnte nicht mehr einkaufen. Und dann wird es immer noch irgendwie gemanagt. Und irgendwann kommt es dann zum Totalzusammenbruch. Und das sieht man bei Medikamenten, bei Sturzereignissen. Und das sollten wir also auf jeden Fall bei komplexen Therapien regelmäßig prüfen. Hat der Patient noch seine Ressourcen dafür? Und wenn er es nicht hat, kriege ich andere Ressourcen an Bord, also ein Umfeld, ist es verfügbar, um das noch weiter zu realisieren. Das wäre für mich so ein ganz wichtiger Punkt.
Ich will dir da nicht ganz so leicht rauslassen. Ich versuche es aber also ganz praktisch irgendwie zu vereinfachen. Also wie nähert man sich dem Problem? Frage ich den Patienten, kommen Sie eigentlich noch mit der Medikation klar, die Sie einnehmen? Wissen Sie überhaupt noch, was Sie einnehmen? Wogegen, wofür das ist? Dann, wie Sie, Herr Denkinger, schon sagten, auch, ja, vielleicht klappt das dann mit dem Handling irgendwie nicht, irgendwie Tropfen, Blister, was auch immer. Also sind es einfach so die ganz einfachen Fragen, die den Patienten auch diesen Prozess mitnehmen und ihn vielleicht auch selber dafür sensibilisieren?
Ich würde es direkt angesprochen, ich versuche es mal kurz nochmal zu ergänzen. Also ich denke, ja, Sie haben absolut recht, eines der großen Probleme ist nachher das Sektorenübergreifende. Und ich kann da auch ein kleines Bonmot sagen, als ich hier angefangen habe als Chefarzt in der Klinik, habe ich auch die Hausärzte abgeklappert. Und da hat mir ein Hausarzt gesagt, Herr Denkinger, wenn ich den Patienten zu Ihnen schicke, dann möchte ich einfach, dass Sie sich drum kümmern, gut versorgen. Und machen Sie nicht so viel Gedanken bei den Arztbriefen. Ich mache das dann eh so, wie ich das für gut halte. Das fand ich natürlich dramatisch. Ich glaube, inzwischen hat sich die Zeit geändert. Ich glaube, auch der Hausarzt ist inzwischen nicht mehr da und hat es an seine Kinder weitergegeben, die das deutlich besser machen. Ich glaube, was ganz, ganz wesentlich ist, was wir einfach als Standard kennen, und da wird Herr Baum sicherlich auch zupflichten als Apotheker, wenn man nicht weiß, warum man ein Medikament verändert hat, ob das jetzt auch für den Apotheker nachher nicht mehr ersichtlich ist, dann wird das vielleicht auch nicht umgesetzt. Und deswegen müssen wir als Ärzte in den Epikrisen für die Dinge, die wir wirklich signifikant verändert haben, deutlich klar machen, warum das so ist. Oder wenn wir was abgesetzt haben, dass das nicht einfach Zufall war, wir müssen es kurz beschreiben, auch wenn es nur kurz ist, aber wir müssen es beschreiben, warum wir es abgesetzt haben. Wenn das nicht gemacht wird, dann wird es danach nicht weitergeführt. Und in der Tat, man kann sich super viel Gedanken machen, Interaktionscheck, alles super, Vorteilliste, und am Schluss ist der Arztbrief nix und der Hausarzt denkt, die haben ja das Diuretikum gar nicht mehr drin, wahrscheinlich haben sie es einfach vergessen aufzuschreiben und schwupp ist es wieder drin.
Ja. Kann ich nur bestätigen. Also bei uns haben wir schon dementsprechend schon länger eingeführt, nicht nur in der Epikrise, sondern tatsächlich unter den Entlastmedikationen nochmal ein extra Feld. Das sind nur 2-3 Zeilen. Einmal nur, was ist abgesetzt, was ist hinzugesetzt, wo ist eine Dosis verändert worden und vor allen Dingen halt auch welche, ich sag mal, wenn wir noch in Aufdosierungsphasen sind, wie doch in den nächsten Schritten was ab oder abzusetzen oder aufzudosieren ist. Also wie gesagt, nochmal eine ganz kleine Extraspalte, 3-4 Zeilen, weil viele lesen ja die Epikrise dann doch nicht. Die gucken nur, was ist verordnet worden. Und dann finden die dann das. Ne? Dann sehen die auch, okay, das HCT ist abgesetzt worden, weil Punkt, Punkt, Punkt. Da steht dann da drin, dann ist es dann nicht bei uns zufälligerweise vergessen worden. Kommt natürlich auch mal vor, aber meistens ja nicht.
Wir haben uns ja Gedanken gemacht, wenn vielleicht Medikation einer Priorisierung unterziehen könnte. Wenn man das Wechselseite jetzt von der Diagnoseseite her betrachtet, ist das wahrscheinlich ja genauso wichtig, um einfach auch die Verbindung zwischen Medikation und Diagnose herzustellen, um Dinge gleich zu gewichten oder unterschiedlich zu gewichten. Würden Sie dem beipflichten oder halten Sie das für unbedeutend? Wie ist so Ihr Standpunkt?
Also das ist eine zentrale Sache natürlich, auch gerade für die älteren Menschen, Multimorbidität zu dekonstruieren und zu überlegen, was ist die führende Problematik jetzt und was ist vielleicht auch, jetzt vielleicht nicht nur für ein Akutproblem, dass man jetzt ein Akutproblem hat, sondern für die Prognose und das weitere Leben, was wird dominieren? Beispiel sind die demenzkranken Patienten. Demenz ist ja immer dann, wenn das so als zusätzliche Erkrankung da ist, ein Gamechanger in meinen Augen, ja. Und nicht nur, weil es halt viel verändert, sondern weil es halt auch dann wirklich lebensbestimmend wird. Und verändert dann natürlich, setzt dann andere Sachen runter, sodass wir sagen, wir gehen bei anderen Erkrankungen mehr auf Symptomkontrolle nur und nicht mehr auf Prognose oder versuchen, das zu vereinfachen. Und das muss man halt immer wieder gucken. Also ich glaube, das ist ja die andere Seite der Polypharmazie, die Multimorbidität, dass wir schauen, was ist wirklich für den Patienten von Bedeutung, was müssen wir kontrollieren. Und das führt dann auch dazu, dass wir die Medikamentenliste entsprechend priorisieren. Was haben wir on top? Was ist wirklich wichtig für den Patienten und was vielleicht dann nicht mehr so? Also so würde ich das, ist untrennbar. Sie können also Multimorbidität und Polypharmazie nicht voneinander trennen und ist ein schwieriger Prozess, wo man immer wieder zurückgehen muss und fragen, haben wir das jetzt richtig verstanden? Die Situation von dem Patienten, ist es wirklich so eindeutig? Ich sehe halt auch bei den alten Menschen oft, dass diese klassischen Alterungssachen, also Gebrechlichkeit und Demenz sind für mich die Hauptpunkte, die werden vielleicht zu spät erkannt in ihrer Dominanz, in ihrer Signifikanz zunächst und dann halt in ihrer Dominanz. Und das sollte man genau gucken. Ich hatte vorher schon mal gesagt, guck die Patienten genau an, nutzt das Potenziale des geriatrischen Assessment, um ein klares Bild zu kriegen, wie geht's weiter, was ist jetzt ein führendes Problem. Oder ganz konkret, ich schaue immer bei den Patienten, wenn die eine komplexe Therapie haben, Gelzhill-Test zum Beispiel, ja, also es können die das kognitiv-handling-mäßig mit den Augen ganz gut checken. Und dann bin ich safe, ja, da setze ich dann ein, sage, oh, der ist fit genug, da kann ich jetzt weitermachen. Es gibt noch keine Dominanz oder Signifikanz von klassischen Alterungsphänomenen.
Ich glaube, das war nochmal ein ganz wichtiger Hinweis zum Schluss. Herr Baum, Herr Burkhardt, Herr Denkinger, ich bedanke mich ja bei Ihnen sehr, sehr herzlich für diese tolle und lebhafte Diskussion. Ich bedanke mich natürlich bei allen fürs Zuhören. Ich will nochmal auf das spannende Geriatrie-Lehrbuch hinweisen, was im Kohlhammer Verlag erschienen ist und was, wie gesagt, unten verlinkt ist. Und freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Tschüss.
Tschüss und danke.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.